Sie hatten gemeinsam zu suchen begonnen. Es war wie eine Verabredung ohne Worte. Vielleicht Blicke oder Gesten, die entscheidend waren. Oder eine zufällige Begegnung, bei der die Sonne, die Hügel, die leicht gebauten Häuser den Ausschlag gaben. Sie dachten oft darüber nach, denn es bereitete ihnen Lust. Dann war da ein Raumgefühl. Darin wurden sie Teil von einem Ganzen. Dieses Ganze war nicht zu übersehen, eben nur ein Gefühl, doch sie empfanden Geborgenheit dabei. Es war ein Beginn. Was ihnen half, waren die Menschen, die um sie herum eigene Lebensfelder bestellten, immer im Zusammenhang mit den anderen. Jene wollten sie kennenlernen, um selbst ein Maß zu werden. Es war ein Tasten und Fühlen, ein Versuchen und Irren, aber das Gelingen wuchs wie die Früchte in einem sorgfältig gehegten Garten. So entstand etwas, das sie nur schwer beschreiben konnten, und das war auch gut so. Denn in der Beschreibung, wenn sie dann irgendwann zu einer Erzählung wird, ist jenes Geheimnis enthalten, das Leben heißt. So wie es oft bei Zufällen regnet oder das Glück von einer Begegnung zur nächsten springt, als beginne es zu fruchten, so sind verliebte Paare ein wenig wie flirrendes Sonnenlicht. Und wenn sie sich wirklich finden, finden sie sich über die Sterblichkeit hinweg. So wie man sich findet, so liebt man sich auch. Über das Du hinaus spiegeln glänzende Facetten, spiegelnde Widersacher, und es kämpfen kleine Gespräche in dir gegen große Gefühle an. Im Unsinn der Worte, die wie Schatten ineinander übergehen, finden Liebende die Liebe und begründen sie neu. Sähe man nur, wie sie sich bewegen, wie sie sich in den eigenen Abgründen nach Geborgenheit sehnen, sähe man nur die Gesichter, die Türmen und der Atem der anderen. Gerade in der Liebe, so sagt man, stünde der Bewegung nichts mehr im Wege, der Bewegung hinaus in eine erworbene Welt. Als sie sich in die Hand nahmen, ein Wort das andere gab, floh wie verstohlen die Wärme in ein liebendes Gegenüber. Und als ob es die Ewigkeit gäbe, erhob sich die Zweisamkeit zu einem irdenen Maß. Es war dann früh Abend, das Leuchten flanierender Paare in den Augen stiller Passanten zur Sehnsucht begrenzt, versiegt in den frühen Morgenstunden zu einem lüsternen Blau. In den Zimmern flutet die Sehnsucht in das Animalische, und in den Cafés greifen die Einsame nach dem letzten Strohhalm und ertrinken. Und wenn es die Liebe dort in den Zonen der Begehrbarkeit gar nicht gäbe, sondern in Empfindungen als ein Bild, das die eigene Wirklichkeit verstört, und als ob es nicht schon genug Unverständnis gäbe, lüftet wie von ungefähr die Liebe ihre leichten Geheimnisse und gibt sie als schwerelos aus. Alles, was hinter den Dingen ist, zu begreifen ist, zwischen dich und mich legen, als wäre es ein Geschenk, das man mit sanfter Geste auf einen Tisch legt und all die Erinnerungen, die dabei wie Luftgeister der Liebe zwischen uns, in uns, auf uns liegen, bilden Doppelgänger in der Seele des anderen. So auch ein unaufhörliches Sich-Versprechen, das wie sinnliche Wiederholungen eines flüchtigen Glücks uns ernähren, gebären, befremden. Gleiten wir dann in die betörende Höhe der Sprache, in die wir unseren gegenseitigen Singsang bitten, der doch so von Überzeugungen satt kleine Zwischenräume gebildet hat, erkennen wir einen nur uns gehörenden gemeinsamen Augenblick. Ein Mann, der sich durch das Begehren einer Frau in ein gläsernes Labyrinth begibt, in dem er sich flüchten und suchen sieht. Dabei einen zweiten Körper bildet, der, als müsse er dauernd fragen, tröstende Worte erfinden will. Taucht er dann in der Wirklichkeit auf wie ein Ertrinkender, glaubt er an Sätze, die an Worte gebunden ihn anders erzählen wollen. Welch betörendes Vorhaben, welch aufwühlendes Glück. Wenn sich die Irrtümer häufen, also auch Sprache und die darin sich bindenden Gefühle hohe, wackelige Türme bilden, die auf unsicherem Boden emporgewachsen nun gefährdet sind. Was bedeutet da ein Aufeinanderzugehen, ein Fremdes bekannt machen, einen anderen Willen verstehen lernen? Vielleicht ein Ruhen unter dem wechselnden Licht rauschender Bäume oder das Summen einer inneren Melodie, die sich endlich wieder zu erkennen gibt, oder gar ein nachdenklicher Blick auf den eigenen Lebensweg. Dann standen sich zwei gegenüber. Es war wie im Märchen. Sie waren beide so voller Symbole, dass sie nicht nur flogen, sondern auch schwer an ihren Gewichten trugen, je nachdem, wie stark die Winde waren. Mal versteckten sie sich im Herz des anderen, mal führten sie ihre Seele, als ob sie blind wäre, mit sicherer Hand über den glühenden Boden ihrer Ängste. Dann spürten sie, als sie gemeinsam ankamen, denn das war ihre Passion, ein zartes Kitzeln in der Bauchgegend. Alle Schwere war verflogen, denn auch geheimnisvolle Blicke, Sätze in Rätsel gekleidet, Musik, die zwischen die Gedanken brandete und eine unerhörte Stille entstand, aus der sie gekommen waren und in die sie wieder zurückkehren werden. Dazwischen gründet ihre Liebe. Jetzt sind sie gemeinsam an einem nur ihnen bekannten Ort. Ihre Körper strahlen so etwas wie Zuversicht aus. In der Sprache haben sie sich gefunden, so wie man Früchte unter Herbstblättern findet. Sie gären schon, aber wie schmackhaft sie sind. Dann lehnen die Menschen sich aneinander, weil sie satt geworden sind, nicht an sich, sondern an der üppigen Fülle des gegenseitigen Lebens. Sie beginnen Wege zu träumen, die aus ihren eigenen Labyrinthen führen sollen. Gibt es noch Geschichten, in die sie münden können? Sie sind nebeneinander, miteinander ein Stück Weg gegangen. Ihre Gesichter hoben sich in die Fremde ihres Begehrens. Als sie wieder bei sich angekommen waren, erschlossen sie sich eine andere Sicht der Dinge. Erhaben begannen sie zu sprechen. Zuerst voneinander, dann miteinander, zuletzt schwiegen sie. Was dann zwischen ihren Körpern lag, war wie das Greifen nach Blütenstaub. Jene abstürzenden Gründe, die in ihnen tiefe Gräben hinterlassen hatte, wuchs mit ihren besänftigenden Gedanken zu. Denn das Schwanken der Sprache, das Wiegen der Seele, der blitzende Geist. Vielleicht sind Gewohnheiten in der Liebe nicht nur Schutt, der von einem abgebrochenen Gebäude übrig bleibt. Vielleicht herrscht in ihnen auch jener Glanz, der die Zeit in einen gleichmäßigen Takt zwingt, auch wenn dies eine Spannung abverlangt, die nur durch Überraschungen gelöst werden kann. Also Rhythmus, Auf und Ab, Akkorde an Worten, die einen satten Klang ergeben. Instrumente, die aus Teilen ein Ganzes weben, sei es Melodie oder Klang, und verklärte Gesichter, die ihr Zusammensein wie einen schönen Traum begreifen. Daraus könnte ein gutes Leben entstehen. Eines, das stolpert und hüpft, eines, das schlingert und tanzt, eines, das wahr ist und falsch. Sie gehen spät noch lange Wege. Eine Ungeduld hat sich ihrer bemächtigt, die sie nun in ruhigen, aber stetigen Bewegungen zu bändigen versuchen. Sie gehen Hand in Hand und es ist fast wie ein Schlendern. Es sieht sogar lustig aus, auch hölzern. als tänzten sie eine Pantomime über sich selbst. Zuerst der Ernst in ihren Gesichtern, seines und ihres, dann das sich langsame Lösen ihrer Glieder. Sie gehen aufeinander zu, voneinander weg, ein Rhythmus entsteht, dann ein Lachen von ihr, der bewundernde Blick von ihm. Er sieht erleichtert aus und schaut voller Stolz in die Ferne. Gewichte fallen von ihm ab. Sie lacht gefährlich nah an seinem Stolz entlang, doch kennt sie seine Grenzen nur zu gut. Sie sieht ihn überlegen von der Seite an. Sie bleiben stehen. Alle Ungeduld war verflogen, und in ihren Seelen kehrte jenes Gleichgewicht zurück, das sie einst zusammenkommen ließ. Nie sind die Übergänge fließend bei ihnen, bei den beiden. Sie hatten weit oben angefangen, hatten sich in stürmischen Höhen entdeckt und erfunden. Dann haben sie sich gegenseitig geschenkt, schön eingepackt mit Glanz und Ornament. Alles nur Hülle, denkt der eine von den beiden gerade, oder auch der andere. Auf jeden Fall war da ein Herabsteigen, wenn nicht sogar Stürzen. Der Schmerz ihrer Zweifel ist, da sie sich gegenüber sitzen, an ihren Gesichtern abzulesen. Also nichts gefunden, was noch Zugeständnisse zuließe. Nur noch Warnschilde und hochgezogene Zäune. Aber sie reden noch miteinander, nicht so, dass sie danach glücklicher wären, was ja im Allgemeinen ein Gespräch erfüllen soll, auch bei ihnen. Doch anstatt, dass die Spannung nachlässt, erhöht sie sich sogar noch. Für beide eine überraschende Erkenntnis. Sie bleiben also müde, leiden aneinander, verzehren sich. Ist das denn nicht auch Liebe, versucht der eine zu denken und ist sich seiner Unsicherheit bewusst. Und auch der andere denkt so ähnlich, wenn auch nicht mit dieser Klarheit, die Sprache schafft. Also bleibt doch nur die Höhe. Mühsam machen sie sich auf den Weg. Hand in Hand, die Hoffnung im Gepäck. Ein junges Mädchen, die Hosen gekürzt bis an den Schritt, die Haare offen, der Blick ein wenig aufgezwungen, aber auch stolz auf Form und Wirkung, geht auf einer Straße. Neben ihr ein Junge, groß, stattlich anzusehen, schön. In seinen Bewegungen scheint eine Selbstsicherheit heraus, die sich in die Gesten des Mädchens verfängt und in der Zeit ausbildet. Sie lebt in einer sich erfüllenden Ahnung von Liebe. Ihre Körperlichkeit ist Stachel und Ruhekissen zugleich. Was sie an Gedanken und Blicken auf sich zieht, bewundert sie wie die Körperpflege einer erfahrenen Frau, doch sie spürt auch Unsicherheit und Schwäche. Was sie fühlt, ist nicht nur Stolz und Macht, nein, auch die Schlieren der Gewalt, der unberechenbare Trieb vorbeischlendernder alter Männer, deren Schmutz der Erfahrung, deren sich auftürmende Lust, die plötzlich zusammenfallen will, hängt zwischen ihren Wahrnehmungen wie ein abstraktes Gemälde. Der Junge dagegen ist träumender Schatten, schlendert leicht und schuldlos neben ihr her. Hat ihre Hand in der seinen, trocken und warm fühlt sie sich an. Er sucht den Neid der anderen, der ihn erhöht, findet ihn und bittet seine Gefühle darin, wie ruhig er schlafen wird. Doch gleichzeitig entsteht eine Verhärtung ihr gegenüber, sein Gefühl für ihre Schönheit verflacht. Was sie sich gegenseitig als Liebe erklärt hatten, raschelt schon wie Seidenpapier, mit dem ein zerbrechliches Geschirr einpackt. Er würdigt sie nicht mehr so, wie sie es fühlen will. Auch sie hat ihn nur genommen, wie man ein Kleid von der Stange nimmt, wenn man Farbe und Form liebt. Oft streicht sie es glatt, wenn es Falten wirft. Oft fährt sie mit den Händen über die Hüfte, um es eng zu machen. Oft sucht sie es nach Flecken ab. Irgendwann wird sie aus einem Zufall heraus sich in einem Spiegel sehen und sich wundern darüber, weshalb sie so ein hässliches Kleid habe kaufen können. Sie wird es wohl in eine Kleidersammlung geben. Er dagegen wird sich eines Tages beruhigt in die Fänge anderer Mädchen legen. Ob es an den Zwischenzeiten lag, dass es nicht gelang, zueinander zu finden, ist ungewiss. Dass sie es sich wünschten, war in ihren Herzen tief verankert. Da glaubten sie daran oder empfanden sie eher Risse aus, der die Schwäche kroch. Sicher ist, dass sie es sich eher an den Niederungen orientierten, an den nebligen Auen des Selbstmitleids. Wie wenig Licht sie erreichten, erkannten sie immer, wenn sie voneinander gingen. Sie fühlten sich unsicherer als zuvor. Wenn die Zeit sich dann ein wenig Platz verschafft hat und sie in Erinnerungen all das Unbequeme, Unsägliche, Irritierende verloren hatten, kam wieder der Wunsch, sich zu treffen, aus ihrem Herzen wie ein längst erwarteter lieber Gast. Vielleicht es war dann, mit ihm zu reden, sich einzubetten in ein Für und Wider, ohne großen Schmerz, eher leicht, lächelnd und gewiss. Ein betörendes Rundherum entstand, in dem das Reisen so war wie das Zuhausebleiben. Also hielten sie inne, waren an einem Punkt angelangt, von dem aus sie sich wieder begegnen wollten. Stumm sind sie geworden, die Alten. Ihre Kinder, die zwischen ihnen hausiert hatten, als ob sie fliegende Händler wären, sind zur Ruhe gekommen. Nur an den Rändern tauchen sie noch auf, erhellen ihre Gedanken, die sich zwischen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart gefangen haben. Aufgrund ihres Augenblicks suchen sie Verankerungen, um sie fortzupflanzen. Irgendwann werden sie brüchig, verlieren sich, verschwinden. Die Spiele, die sich da ergeben, sind meistens leichte, zugängliche, mit einem Lächeln quittierte, so wie es ein gelungenes Leben einfordert. Doch auch ein dunkles sich hingeben, ein Zögern, ein Vergegenwärtigen der eigenen Position, die Härte erfordert, ist darunter. Doch erhebt sich beides zu einem Dritten, einem unauflösbaren Ganzen. Darin gehen sie tänzerisch spazieren, ein Leben lang. So gehen sie nebeneinander. Es ist dunkel, die Beleuchtung der Stadt säumt ihren Weg. Ruhig sind ihre Bewegungen. Die Gesichter auf ein Ziel hin ausgerichtet, das vor ihnen liegt. Ihre Gespräche sind wie eine Schaukel, auf der ihre Liebe sitzt. Ein Auf und Ab, ein Hin und Her, gefangen darin wie in einem Zug, der durch seine Geschwindigkeit sie davon abhält, einander zu verlassen. Also sind sie Reisende, die träumen. Also ist da auch immer ein Entzweien. Wenn sie so gehen, gerade in solchen weichen, gesättigten Nächten, spüren sie nichts davon. Sie fühlen sich getragen. Die Stimme des einen ist der Gedanke des anderen. Ausgewogen in ihren gegenseitigen Fehlern schwingen sie wie die Unruhe einer Uhr. Sie geben dem Leben ihren eigenen Takt. Denn ein anderer, als er sich ihr näherte, er schon hunderte Mal neben ihr, vor ihr und hinter ihr gestanden war und nun diese Begegnung wie ein Erdbeben empfand, das in einer fernen Gegend zu ihm herüberstrahlt. Er spürte ein sanftes Vibrieren, das seinen ganzen Körper durchströmt. Sie ist in ihrer Teilnahmslosigkeit eine Macht. Er versucht, darunter zu schlüpfen und sie zu heben, wie man eine Decke hebt, die über einen gefallen war. Er sehnte sich nach Helligkeit, nach klar erkennbaren Bildern, vielleicht sogar nach Offenbarungen, zumindest kleinen Rätseln, die sich lösen wie Schnürsenkel an den Schuhen seiner Wanderschaft. Wie sehr träumte er von dieser lässigen, etwas ruckelnden, sich im Nichts auflösenden Handbewegung. Er war also da und sie sah über einen Tisch hinweg in die Ferne. Er begann sie mit Worten zu umgarnen. Sie füllte diese Anfänge mit schönen Gefühlen auf, so dass eine Landschaft entstand, in der sie sich in die Augen schauen konnten. Der Anfang war getan. Später lösten sie sich in ihren Körpern auf, entstanden neu, zerrannen wie Flüssigkeiten auf dem rissigen Untergrund ihrer Ahnungen, festigten sich in den kräftigen Händen der Gewohnheiten, schliefen einen gesunden Schlaf darin, um ungeregt zu erwachen, um sich Neues zu suchen, wie ein Kind, das in Wäldern streunt. Es war ein Glanz entstanden, an dem sie sich nicht mehr messen mussten. Als sie ihn von sich stieß, war sie stumm geblieben. Nicht ein Ton kam über ihre Lippen. Er hatte sich vor sie gestellt, laut gesprochen, fast gebrüllt, hielt aber eine respektvolle Distanz. Noch. Sie dachte, so kenne ich ihn, so verachte ich ihn, wenn er an mir vorbeigeht, so träume ich von ihm, wenn sich meine Angst in meinem Stolz verfängt. Dann die Lautstärke seiner Stimme, die in ihr so gar nicht nachhallte, eher einen Druck in der Bauchgegend auslöste, den sie mit sich nahm wie ein lästiges Geschenk. Es gehört zu ihm wie die Narbe am Ringfinger der linken Hand. Wie oft hat sie sich von ihm erzählt. Die Anfänge beschrieb sie, als ob sie Bauklötze stapelte, und wie mit Absicht stapelte sie so, dass sie bei der kleinsten Bewegung einstürzten. Im Trümmerfeld suchte sie dann den Grund, warum sie überhaupt mit ihm zusammen sein wollte. Also war sie wieder stumm geblieben, sah ihn verwundert an, glaubte, er müsse doch merken, wie sehr sie ihn verachtete. Doch seine Wut, seine Stimme stülpte sich über ihn und machte ihn zu einer weißen Fläche, deren Glanz, deren scharfe Grenzen ihn zu einem unausstehlichen Tier machten. Wie nur ertrug sie seine Zärtlichkeiten. Fasste sie deshalb Mut, trat sie deshalb an ihn heran, stieß sie ihn deshalb von sich weg wie einen Feind. Und er, was tat er? Er hielt inne, schaute verwundert und seine ganze Stärke und Größe fiel in einem Augenblick in sich zusammen. Er versuchte eine bittende Geste, eine, in der ein ganzes Leben zu stecken schien. Ihr Herz öffnete sich für einen Moment und Mitleid schoss in ihr Gesicht. Ist so ein Leben schön? Würde ich dich umschreiben, was fiele mir da ein? Dein Anfang in mir waren kleine, kurze Geschichten, in denen du dich wendest und ziertest. Alles daran war zuerst Körper und Landschaft. Wie schön sich beides miteinander verband, denn, wenn ich dich anschaute, alles, was fremd war, wurde mir allmählich bekannt. Alles, was bekannt war, alles, was ich glaubte, warf ich in die Höhe, betrachtete es wie einen beginnenden Regen, der mich zum Wachsen bringen wollte. Die Wärme deiner Abschiede, an denen immer schon unsere Begegnungen lehnten, manchmal gelangweilt, manchmal mit einer kraftvollen Anspannung, füllten offene Räume mit Erwartungen auf. Schön, dass du niemals Gesicht geworden bist oder verlorene Seele. Immer warst du Gedanken, die trugen, Sprache wobst du, wie Kinder Geschichten weben. Zart, deine offene Welt. Würdest du dich beugen über mich? Würdest du Wange an Wange mit mir einen wiegenden Schlaf üben? Würdest du lieben können? Es hieße, den Körper des anderen zu entdecken. Nicht seine Schönheit im Sinne einer übergeordneten Macht, sondern in seiner betörenden Gewöhnlichkeit. Was könnte man darin nicht alles verstecken? Allen Mut, den man zusammengenommen hatte, all den Zweifel, der in den Ahnungen tobt, all die Bilder, mal dürr und klagend, mal überbordend und frech, die einen sinnlich machen und warm. Sind nicht auch die Gerüche, je näher man sich kommt, ein Maß für eine eigene Geschichte, eine Geschichte des Verständnisses, der Toleranz, der interessierten Gleichgültigkeit? All die scharfen Klingen, die uns in Form eines körperlichen Idealismus bedrohen, die unsere Seele beschneiden, unseren Geist verletzen, unsere Wahrnehmung in eine enge Zelle drängen, sind Waffen des Eigensinns. Würden wir uns sehen wollen, wie man eine Baumrinde sieht, oder eine im Wachsen begriffene Wiese, Würde uns da nicht auch neben der Schönheit jene Fehlbarkeit, jener Irrtum, jener Wildwuchs begegnen, der doch erst unser Herz zum Schlagen bringt? Vielleicht war es eine Begegnung, die zuerst grob, dann sich verästelte in ein zartes Gewebe der gegenseitigen Bewunderung, die zu einer Beständigkeit führte. Vielleicht hatten sie, bevor sie miteinander sprachen, sich zuerst gesehen, wie sie aus Bussen gestiegen waren, wandernd an Feldern vorbei, über unmögliches Nachsinnen oder an Tischen saßen, lässig nach hinten gelehnt, den Ellenbogen über die Stuhllehne gebeugt, lachend, lächelnd, schmunzelnd, oder aber auch über eine Arbeit gebeugt, die zuerst wichtig war, jedoch, je länger sie sich damit beschäftigten, an Wichtigkeit verlor, sich sogar auflöste hin zu einem Kopfschütteln und Trinken eines Glases Weins und beruhigenden Schlafes mit einem, wie sie es gemeinsam nannten, hellen Erwachen. Erst dann, nach solch angenehmem Schauen, wurde ihnen bewusst, wie gerne sie miteinander reden würden, und sie begannen damit. So logen sie sich auch die Veränderungen zurecht, die sie in eine unausweichliche Enge drängte. Wer von ihnen das erste Wort in diesem Sinne gesprochen hatte, wollte keiner von ihnen wissen. Ja, sie dachten nicht einmal darüber nach. Sie glaubten, es geschehe aus einer Natürlichkeit heraus, die ihnen über die Jahre zugewiesen worden war. Also glaubten sie an Stärke, an widerborstiges, grobes, schmutziges, wurden darin körperlich, schrien sich an, geiferten, spuckten und schlugen sich am Ende ihrer so voller Hoffnung begonnenen Liebe. Also trennten sie sich oft, nachdem sie sich lieben gelernt hatten. Es war ihrer beider Wunsch gewesen, dies scheue Gefühl nicht zu verschwenderisch zu gebrauchen. Zu flüchtig schien es ihnen, zu unergründlich, zu anspruchsvoll. Sie hüllten sich in Roben der Vernunft, begrüßten einander, als besäßen sie Schlösser, und selbst ihr Lachen schillerte von Unsicherheit. Wenn sie sich trafen, erwuchs aus ihnen eine erkämpfte Liebe, eine, die noch blutete, klaffende Wunden trug, verheilte Brüche erinnerte, denn sie war in einem Schlachtfeld geboren worden. Sie beide nannten sich harte Menschen, neigten dazu, andere, die ihnen begegneten, für schwach zu erklären. Eine eherne Unbeugsamkeit durchzog ihre Glieder. Wenn sie zusammen waren, ritten sie mit stählerner Rüstung gegen alles Hässliche an, weil sie glaubten, nur in der Härte, der Strenge, der Unnachgiebigkeit wüchse eine überirdische Schönheit heran, und diese durchwirke sie wie ein Geist und hebe sie in die Sphäre der Unverletzbarkeit. Dort trafen sie sich dann am liebsten, kauften Häuser, Autos und Schiffe, schliffen Flächen ihrer Körper zu einem scharfen Glanz, stachen zu wie Skorpione, wenn sie sich bedroht fühlten. Die Seele blieb eine Fläche ohne Halt. Geneigt hin zur Endlichkeit schlitterten sie unaufhaltsam in eine unnachgiebige Paranoia, die sie beide befiel. Als sie zum ersten Mal auseinandergingen, war der Blick der Hass, der sie noch zusammenhalten wollte. Wie sie es immer wieder versuchten, sich aufhoben, stützten, mit sich nahmen. Alt waren sie geworden darüber und müde, sie, weil sie sich angestrengt fühlte, er, weil er sich schämte. Doch Worte fanden sie bisher nicht, um diese Spannung zu lösen. Im Gegenteil. Die kurzen, geflüsterten Nebensätze, die vor Härte und Boshaftigkeit trieften, lagen zwischen ihnen wie ein Nebelschleier im Herbst. Die empfindliche Kühle ihres Zusammenseins quälte die Glieder. Kaum sahen sie das Gesicht des anderen, nahmen wahr, was wichtig wäre, als stapften sie in ihrem eigenen Lebenssumpf, um irgendwann zu versinken. Die Schwere des Alters hing in ihren Kleidern wie die Gerüche ihrer Körper. Gedankenlos hinkten sie in den Kleiderschrank, manchmal mit einer Geste, als wollten sie diese niemals mehr herausholen. Sie, wenn sie es tat, glich einer Tänzerin, er einem tapsigen Clown. Manchmal kreuzte sich ein Lächeln zwischen ihnen und Erinnerungen kamen in ihnen hoch, Bilder entstanden, Luftblasen, in denen sie eine gemeinsame Vergangenheit atmen konnten. Aber wie schnell versiegte es. Dann saßen sie weit voneinander entfernt auf Stühlen, als wollten sie Theater spielen. Stumm sahen sie sich an, kaum regten sie sich, es schien, als lernten sie auf etwas zu warten. Sie wussten noch nicht auf was, doch wird es wohl ihr Sterben sein. Die Neugier von ihr, wie sie über sein Gesicht fuhr, als wolle sie ihn wegwischen, weil er zu viel Platz in ihr einnahm. Nur in einer Nische gestattete sie, dass sich Männer aufhielten. Niemals durften sie sich ausbreiten, gar Fläche werden Raum in ihr. Deshalb formte sie mit ihren Händen eine Kugel, damit sie diese Enge spürten. Sie liebte solche Gesten, obwohl sie wusste, wie lächerlich es wirken konnte. Ihre Eleganz konnte in eine esoterische Sphäre kippen, in der das Weibliche oder Frauliche aufgegeben wurde für ein weit entferntes Brüten und Herumgeheimnissen, so dass eine Weltfremdheit entstand, aus der heraus kein Argument mehr zählte, das Wirklichkeit enthielt. Ihr gelang jedoch dieser Spagat zu Ernsthaftigkeit fast immer. So entstand eine starke Persönlichkeit, in der die Männer wie kleine Geschenke waren, die sie freudig auspackte, aber nach einer gewissen Zeit in eine Schublade steckte, um sie zu vergessen. Sie liebte das Neue, das Ungewöhnliche, das Hitzige. Darunter machte sie es nicht. Er, als er ihre Geste sah, die Hand, der Arm, der von seinem Gesicht einen eleganten Bogen machte, fand es befremdlich bis komisch, doch da sie sehr schön war und er sich erhoffte, neben ihr flanieren zu können, machte er ein selbstsicheres, ernstes Gesicht. Als beide nebeneinander gingen, stolzierten, eine höfische Umgebung provozierten, schlich sich die Lüge ein, so schob sich zwischen die Körper und vereinte sie zu einem Ganzen. Die Stimmungen, die sie erwachen ließen und aus denen heraus ein Tag an den Brandungen der Zeit brechen konnte und für alle Ewigkeit ein verlorener Tag sein würde, hob sie diesmal in ein zögerndes Ungefähr. Irgendetwas schien sie zu verleiten, miteinander zu reden. Sie lagen nebeneinander, die Untiefen der Nacht, die trägen Traurigkeiten ihrer Träume, die Schatten aufgegebener Vergangenheiten, die sich in ihren Gesichtern spiegelten, lag über ihnen wie eine sanfte Bedrohung. Nur selten sahen sie sich an, suchten ihre Hände oder wandten sich gar einander zu. Nein, die Sprache sollte den Anfang machen, sollte Sinn ergeben, Zeiten weiten, Gedanken aneinander fügen, so daß ein herber Stolz, ein weiches Verstehen wollen, ein schutzloses sich öffnen entstehen könnte, in denen dann ihre Körper wie unberührbare Wesen ineinander verschwanden. Entsteht da nicht eine Wärme der Zugehörigkeit, ein Gefühl, die Zeit überdauern zu können, ein Ruhen im Leben des anderen? Was sie sich anschauten, was auf sie einstürzte wie ein tosender Regen, was sie durchdrang, wie viel davon wurde Verwandlung? All die perfekten Körper, Dinge, Seelen, die selbst in ihren Gebrechen schön und unantastbar bleiben, was von ihnen wurde eigene Wirklichkeit? Als sie sich in ihre Liebe betteten, war da zuerst ein weiches, warmes Füreinander. Eine flüchtige, brüchige Fantasie hatte sich ihrer bemächtigt und sie benahmen sich darin wie hineingeboren, Findlinge wurden sie, entdeckten sich gegenseitig und glichen es ab mit dem, was auf ihnen brannte. Das Feuer eines ewigen Ungenügens. So entstand die Waage des Glücks. Darauf verteilten sie ihre Gewichte, so daß sie ausgewogen blieben. Nur kein tiefer Sturz oder schiefe Ebene, auf der sie in ihre Wirklichkeit schlittern müssten. Festhalten, abgleichen, Lügen. Woran es wohl liegen mag, dass sich zwei Menschen voneinander abwenden? Welche Geschichten waren erzählt worden? Welche Lügen darin fachmännisch verteilt? Was hätte sie zusammenbleiben lassen? War Zögern, Zaudern, Hoffen in ihnen so, wie das Herz in ihnen schlägt? Wann kam der Bruch? War es ein Bröckeln, ein Reißen, ein zu viel an Gefühl? Hatten sie eine Mitte entdeckt, von der sie nur noch flüchten wollten? Hatten sie die Extreme als einen Höhepunkt erlebt? Fänden sie sich im Sturz des jeweils anderen wieder und schämten sich dafür? Stellten sie überhaupt Fragen? Waren ihnen die Antworten zu dick aufgetragen? Glaubten sie nicht? Misstrauten sie? Gossen sie ihre Liebe in irdene Gefäße? War der Traum, als sie ihm begegneten, keine Beachtung wert? Blieben sie einsam, verstimmt? Vielleicht hätten sie, anstatt sich in den Türmen der Wissenschaft unheilbare Wunden zu holen, einen poetischen Garten schaffen sollen, jene Gärten an Höfen und Schlössern der eigenen Wirklichkeit. Was wäre nicht an Form, an Farbe, an Gerüchen möglich gewesen? Was nicht an Spiel, an Geräusch und lieblichem Summen? Vielleicht hätten sie sich darin wiegend wiedergefunden, vielleicht sogar sich ihr Leben anders erzählt.